Der Punkt ist, dass man sich nicht allein auf die Regulierung, das heißt die hemmenden Aspekte einer Regulierung jetzt konzentrieren würde, dass man alles irgendwie verbietet und eindämmt und so weiter und so fort. Darum allein geht es nicht. Man muss die Risiken entsprechend einzäunen, das ist richtig, aber man muss eine Situation erschaffen, in dem quasi aus diesem regulatorischen Rahmen heraus dann Innovation möglich sein wird.
Was uns bewegt, der BMW Business Class Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Was uns bewegt. Mein Name ist Wolfgang Schulz. Ich bin Vertriebsleiter Flottenkunden bei BMW Deutschland und Ihr Host. Was uns bewegt in unserer heutigen Podcast-Sendung: KI in Fahrzeugen. Wohin geht die Reise? Ja, die Automobilindustrie hat ja schon sehr früh damit begonnen, Potenzial von KI auszuschöpfen und auch einzusetzen. Eigentlich in allen Aspekten der Wertschöpfungskette, von Forschung über Endmontage, Fertigung, natürlich auch Qualitätskontrolle und natürlich ganz wichtig KI, künstliche Intelligenz im Fahrzeug und auch beim Fahren. Es freut mich sehr, heute meinen Gast, Herrn Dr. Christian Müller vom DFKI, Leitung Kompetenzzentrum, begrüßen zu dürfen. Ein absoluter Experte im Bereich Forschung, autonomes Fahren in Verbindung auch mit künstlicher Intelligenz. Herr Dr. Müller, schön, dass Sie da sind. Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen, das wäre prima.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Guten Tag. Mein Name ist Christian Müller. Ich bin Principal Researcher am DFKI, das ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, hier zugeschaltet von vom Saarland aus, von Saarbrücken. Ich bin als Principal Researcher auch zuständig für das Thema autonomes Fahren. Wir haben da so Kompetenzzentrum, ich bin also der Leiter des Kompetenzzentrums autonomes Fahren und ich leite dazu auch selbst als Forscher eine Forschungsgruppe, die sich mit KI für das autonome Fahren beschäftigt. Insofern freue ich mich, heute Ihr Gesprächspartner sein zu dürfen.
Ja, klasse, Herr Dr. Müller. Im Bereich von Automobilindustrie und autonomen Fahren, Sie haben es ja gesagt, Sie arbeiten da sehr eng zusammen mit der Automobilindustrie. Können Sie uns da ein paar Beispiele noch nennen, wo Sie da aktiv waren und auch Research betrieben haben?
Ja, sehr gerne. Ich sage immer, ich habe eigentlich dieselbe Karriere gemacht wie das Auto selbst. Also bei uns fing das an, dass wir auch mit der Automobilindustrie zusammen Bedienkonzepte für Fahrzeuge entwickelt haben, in dem KI bereits enthalten war. Also zum Beispiel bei der Gestenerkennung am Lenkrad oder bei anderen Bedienkonzepten, Blickbewegungsverfolgung. Und dann ging das so langsam los, vor 10 Jahren etwa, wo es dann darum ging, die Fahraufgabe dann zu automatisieren. Und dann sind wir entlang dieser Automatisierungsstufen sozusagen immer weiter in Richtung Automatisierung gegangen. Zunächst einmal die ganzen Fragestellungen zu Transfer of Control, also die Übergabe der Fahraufgabe vom Fahrzeug an den Fahrer und umgekehrt. Ja, das waren quasi Fragestellungen, die wir bearbeitet haben. Und jetzt in den letzten 5, 6 Jahren sind wir vorrangig dabei, tatsächlich diese hohen Stufen der Automatisierung zu erreichen, bei denen es ja, wie Sie bereits eingangs gesagt haben, klar ist, dass man dort künstliche Intelligenz benötigt. Und da haben wir viel mit der Automobilindustrie und insbesondere auch mit BMW zusammengearbeitet.
Mhm. Ja, unser Fokus ist ja heute, Herr Dr. Müller, KI für das autonome Fahren. Mhm. Wo stehen wir denn da heute?
Da können wir zunächst einmal schauen, wo wir stehen im automatisierten Autobahnverkehr. Das ist vielleicht ein Beispiel, das unseren Zuhörern am meisten geläufig ist, weil es ja bekannt ist, dass aus der Automobilindustrie bereits Level-3-Fahrzeuge zur Verfügung stehen und man das auf der Autobahn nutzen kann. Da ist es so, dass man im Autobahnverkehr schon bereits eine recht hohe Stufe der Automatisierung erreichen kann. Derzeit Level-3 der Automatisierung, bei dem man allerdings immer noch sich bereit sein muss, die Fahraufgabe dann auch wieder zu übernehmen als Fahrer. Das heißt, man kann von der Automatisierung Gebrauch machen. Man muss allerdings immer gewappnet sein, dort auch wieder eingreifen zu können, wenn Situationen entstehen, die das Fahrzeug selbst nicht meistern kann. Zum Beispiel in komplizierten Baustellensituationen oder immer dann, wenn die Komplexität der Situation es erfordert, dass der Fahrer dort wieder eingreift. Das nennt man dann Level 3 Automatisierung und das kann man heute bereits nutzen.
Ja, wir sehen es auch bei BMW, Level 3 ist ja verfügbar für verschiedene und für sehr viele Modellreihen. Wenn man sich das die Entwicklung weiter anschaut, das heißt weitere Levels nach oben, was ist denn dann das Ziel jetzt aus Ihrer Forschungssicht?
Man muss dazu ein bisschen über diese Level der Automatisierung sprechen. Man sagt also Level 2, Level 3, Level 4, Level 5. Das heißt, Level 2 wäre eine Automatisierung, bei dem ein Teil der Fahraufgabe automatisiert wird. Das ist entweder die Längs- oder die Querkontrolle. Da hat man beispielsweise ein Adaptive Cruise Control, das die Längskontrolle regelt. Oder man hat einen Spurhalteassistent, der das Auto dann in der Spur hält. Bei Level 3, wir haben es schon angesprochen, kann man dann die Fahraufgabe zeitweise vollkommen an das Fahrzeug abgeben, innerhalb einer sogenannten Operational Design Domain. Das sind also die Bedingungen, die herrschen müssen, damit die Automatisierung erfolgt, beispielsweise einer entsprechenden mehrspurigen Autobahn ohne Eisklette und eventuell auch nur am Tag und so weiter. Das wäre dann also eine Operational Design Domain. Und bei Level 3 ist es so, dass man sagt, innerhalb dieser Operational Design Domain kann es aber sein, dass trotzdem Situationen auftreten, bei denen der Fahrer dann wieder die Kontrolle übernehmen muss. Und wenn wir dann über Level 4 sprechen, dann haben wir eine Situation, bei der garantiert sein muss, dass innerhalb der Operational Design Domain die Automatisierung vollständig erfolgt. Das heißt, der Fahrer kann innerhalb dieser Bedingungen, die dann herrschen, kann er die Fahraufgabe vollkommen an das Auto abgeben. Und das ist eigentlich das Ziel der Automatisierung. Man kann ja zum Beispiel sagen, auf allen deutschen Autobahnen ist es möglich, dass man automatisiert fährt, oder man kann sagen, dass man auch in bestimmten Regionen innerstädtisch automatisiert fährt. Und dann kann man sich dann auch den Nicht-Fahraufgaben widmen, wie man das immer so schön sagt. Das heißt, man kann andere Dinge tun, wo dann die Vorteile der Automatisierung dann so richtig zutage kommen. Bei Level 5 ist es so, dass man dann sagt, es gibt quasi diese Einschränkung der Operational Domain nicht mehr. Das würde aber bedeuten, dass das Fahrzeug wirklich überall fahren kann, bei dem klassische von Menschen gefahrene Autos auch fahren können. Und das halte ich und viele andere für ein nicht realistisches Ziel, weil es ökonomisch einfach nicht sinnvoll ist, ein solches Auto bauen zu wollen, das überall automatisch und autonom fahren kann. Das heißt also, wenn Sie so wollen, ist eine Level 4 Automatisierung mit einer entsprechend sinnvollen Operational Design Domain, die den Menschen auch wirklich nützt, wäre ein geeignetes Ziel einer solchen Automatisierung.
Ja, Herr Dr. Müller, wo liegen denn die Herausforderungen jetzt in dem Bereich Forschung KI?
Ja, wir haben ja bisher darüber gesprochen, dass wir eine Automatisierung im Wesentlichen im Autobahnverkehr haben. Das kann sich auch jeder vorstellen. Auf der Autobahn kann ich dann zeitweise die Fahraufgabe dem Fahrzeug überlassen. Das ist für mich schon eine sehr große Erleichterung auf längeren Strecken, Dienstreisen vielleicht, bei dem ich dann zeitweise eben dann auch weniger konzentriert auf den Verkehr sein muss. Und vor allen Dingen halt auch in solchen Situationen wie Stop-and-Go-Verkehr auf der Autobahn einfach ein bisschen entspannter fahren kann. Aber die wesentlichen Vorteile von automatisiertem Verkehr kommen ja dann zutage, wenn sie wirklich sich darauf verlassen können, dass sie in einem definierten Bereich, eben dieser Operation und Design Domain, wie man das sagt, in einem definierten Bereich die Fahraufgabe vollständig abgeben können. Und dann können sie sich eben auch Aufgaben widmen, wie lesen und sich auf Meetings vorbereiten, alles das, was man immer so sagt, was man im Zug machen kann, wenn man im Zug unterwegs ist, wenn denn der Zug die Bedingungen bereitstellt, um das auch machen zu können, was ja im Zug auch nicht immer so der Fall ist. Also wenn man einen Sitzplatz hat und der Zug, es klappt alles, dann kann man im Zug lesen, kann man im Zug arbeiten. Das empfinden die Menschen ja wirklich als eine große Erleichterung und einen großen Zugewinn. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dann müssen wir natürlich drüber nachdenken, ist das allein schon diese große Investition in automatisierten Verkehr wert? Oder müssen wir nicht sagen, dass wir halt eben auch in unseren alltäglichen Fahrten, also vor allen Dingen auch im urbanen Verkehr, im urbanen Mischverkehr, wo wir dann wo Fußgänger halt auch an die Fahrbahn herantreten können, dort automatisiert fahren wollen? Das wäre sozusagen schon ein Schritt, den wir dann sehen würden als den nächsten Schritt. Und dort entsprechend einen Level 4 Betrieb ermöglichen zu können, das ist auch technisch noch eine Herausforderung, weil eben wir gewährleisten müssen, dass dort vor allen Dingen keine Unfälle mit Fußgängern geschehen. Und das in diesem Bereich ist auch unsere Forschung dann angesiedelt.
Ja, ja. Also ich denke, es ist auch wirklich schön nachvollziehbar, das Thema, sag mal, Mischverkehrsbereiche, was Sie angesprochen haben. Jetzt aus eigener Erfahrung, wenn ich Level 3 fahre, genau was Sie gesagt haben, natürlich müssen die urbanen Verhältnisse dort so sein, dass es auch funktioniert mit dem Fahrzeug. Kann ich mich schön auf andere Dinge auch konzentrieren, jetzt wie telefonieren, so Dinge. Man muss halt die Hand noch auf dem Lenkrad haben, also zumindest eine, kann sie zwar mal wegnehmen, aber dann wird man darauf hingewiesen, dass er wieder aufs Lenkrad muss. Und Level 4, wie Sie gesagt haben, wenn dann dort das System zusammenpasst, ist natürlich auch die tolle Konsequenz, dass ich dann die Hand oder beide Hände vollkommen vom Lenkrad wegnehmen kann und mich dann auf andere Dinge auch konzentrieren kann, wie Kommunikation, Telefonieren und sonstige Themen.
Ja. Und Sie müssen halt auch eben auch berücksichtigen, dass diese Situation spätestens ist ja auch für das Automobil ein Punkt, wo man drüber nachdenken muss, ist das Interieur eines gegenwärtigen Fahrzeugs dann überhaupt noch der geeignete Setup, also was macht man zum Beispiel in so einer Situation, fährt das Lenkrad weg, kann man die Sitze eventuell auch eindrehen, kann man und ähnliche Sachen, da machen wir uns ja auch viele Gedanken drum im Rahmen von Forschungsprojekten dort Interieur-Varianten auch zu erproben im Fahrsimulator, um dann entsprechend diese nicht-fahrbezogenen Aufgaben, wie man das immer sagt, dann entsprechend auch mit diesen Setups zu erproben. Das gilt sowohl für den Autobahnverkehr dann als auch dann natürlich später für den innerstädtischen Verkehr. Ja. Und dann ist halt natürlich auch Komfort beim Gefahrenwerden und halt auch das Ermöglichen dieser Aktivitäten ist eben auch ein Forschungsthema.
Ja. Also wir haben ja dort auch einen sehr großen Fokus bei BMW, genau was Sie momentan beschrieben haben, wie wird ein Interieur gestaltet, was sind dann die Zielrichtungen. Wir starten ja jetzt auch mit der neuen Klasse bei BMW, kurzfristig. Da sind ja genau die Punkte, wie Digitalisierung und auch Haptik, Optik im Fahrzeug, wie bediene ich die Bedienelemente, wie ist es abgestimmt mit dem kompletten Fahrzeugkonzept und natürlich auch mit dem kompletten Fahrzeughandling, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wird bei BMW eine Stoßrichtung sein, ich sag's neue Klasse, die dann auch in allen anderen Modellreihen Einzug findet und ist immer diese neuen Konzepte, wie jetzt auch Bedienkonzepte, dann dort auch in allen anderen Modellreihen auch verbaut worden. Wenn wir jetzt nochmal in das Thema Forschung reingehen und BMW ist ja da auch sehr, sehr aktiv und treibt diese Themen an. Auch wie Sie angesprochen haben, das Thema Verbindung Automobil mit dem System außerhalb, mit den Rahmenbedingungen. In welchen Bereichen haben Sie dafür für BMW geforscht?
Ja, tatsächlich geht das schon zurück auf eine Zeit, bei dem es um vernetztes Fahren an sich ging, ohne die Automatisierung der Fahrfunktion, also die sogenannte K2X-Kommunikation, bei dem das Fahrzeug sich mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur verbindet. Das sind mehrere Forschungsprojekte gewesen, bei denen wir beteiligt waren. Aus der Automobilindustrie eben auch BMW sehr stark vertreten war. Da haben wir große Feldtests gemacht in Deutschland, um diesen Funkstandard und die Applikationen darauf zu erproben. Das reicht schon mehr als 10 Jahre zurück, fast schon 15 Jahre, diese Projekte. Und basierend auf dieser Technologie, dieser K2X-Kommunikation, die auch bei BMW sehr stark vorangetrieben worden ist, gibt es nach wie vor Verbindungen zu den Fragestellungen, wie kann man jetzt über die Sensorverarbeitung eines einzelnen Fahrzeugs hinaus eine Umgebungswahrnehmung erreichen, die sicherer ist und die auch, wenn es darum geht, automatisierten Verkehr in Innenstädten, im urbanen Mischverkehr zu ermöglichen, dort ein höheres Sicherheitsniveau gewährleistet.
Ja, es ist interessante Aspekte, Herr Dr. Müller. Lassen Sie vielleicht nochmal weiter in die Zukunft schauen. Es fand ja in Paris Anfang Februar ein internationaler KI-Gipfel statt, was ich auch sehr spannend für die Automobilindustrie war. Und ich sag mal, KI ist ja ein Thema, wo es ja nicht nur eine Industrie, sondern auch eine Volkswirtschaft identifiziert oder auch Wettbewerbsvorteile dementsprechend erschließt. Welchen Impact hat es gehabt, auch Thema Forschung auf europäischer Ebene für die europäische Automobilindustrie?
Ja, der KI-Gipfel, das muss man ja ganz klar sagen, stand natürlich im Lichte der Wahrnehmung, dass vor allen Dingen die USA und auch China an KI technologisch an Europa vorbeizuziehen scheint. Ja, die großen Sprachmodelle, die jetzt viele nutzen und die sozusagen auch ein Synonym geworden ist für die ganze KI-Entwicklung, ist ja ganz klar geprägt von OpenAI und von anderen Akteuren. Und da waren ja auch aus den USA immer die Rede von riesigen Investitionssummen. Europa ist dann wieder in einer Findungsphase, nachdem eigentlich die großen KI-Innovationen in der Vergangenheit vor allen Dingen auch von europäischen Forschern getragen worden sind, die dann gegebenenfalls vielleicht auch in die USA abgewandert sind, wo sie dann in große zu der Entwicklung von kommerziellen Systemen beigetragen hat, während also die europäische KI-Forschung immer schon stark gewesen ist, ist es offensichtlich geworden, dass Europa es nicht so schnell schafft wie die USA und auch nicht so schnell, wie es jetzt China schafft, diese Dinge in breite kommerzielle anwendbare Systeme zu weiterzuentwickeln. Und der KI-Gipfel ist an sich deshalb so bemerkenswert, weil wir ja gehört haben, dass auch Europa jetzt willens und ist, dort entsprechende Investitionssummen in die Forschung hineinzugeben. Und das ist insofern relevant für die Automobilindustrie, als natürlich jetzt die europäische KI-Forschung mit den unter Berücksichtigung der europäischen Werte in die Lage versetzt werden wird, Ergebnisse zu produzieren, die dann auch für die europäischen Automobilbauer von Vorteil sein wird. Ne? Das heißt also, ein europäischer Automobilbauer wird weniger abhängig sein von Innovationen, die aus den USA getragen werden.
Ja. Vielleicht ein Aspekt, was mich auch nochmal Ihre Einschätzung interessieren würde, zum Thema KI-Entwicklung. Wenn ich mir jetzt anschaue, Deutschland, Europa versus USA und China, dann gehen wir ja in Deutschland, Europa ist immer mehr ein rezessiven Ansatz. Das heißt, man sieht KI teilweise auch als eine Technologie, die auch gefährden kann, wo man auch rezessiv rangehen muss. Überspitzt gesagt, USA und auch China sehen es komplett liberal mit dem Fokus und Slogan Let it run. Wir schauen erstmal, was dementsprechend rauskommt und entscheiden dann, ob wir restriktiv rangehen wollen. Was ist denn aus Ihrer Sicht aus dem Thema Forschung der richtige und nicht richtig, kann man nicht sagen, der interessantere Ansatz?
Ja, wenn Sie schon über Slogans sprechen, dann können Sie auch den Slogan nennen, den man dann quasi der europäischen KI dann zukommen lässt. Und der würde dann heißen, if you don't innovate, regulate. Das heißt, wenn ihr schon nicht Innovationen bringen könnt, dann reguliert ihr. Das ist sicherlich jetzt eine sehr verkürzte Sichtweise. Und da der Punkt ist, dass man sich nicht allein auf die Regulierung, das heißt die hemmenden Aspekte einer Regulierung jetzt konzentrieren, weil dass man alles irgendwie verbietet und eindämmt und so weiter und so fort. Darum allein geht es nicht. Man muss die Risiken entsprechend einzäunen, das ist richtig. Aber man muss eine Situation erschaffen, in dem quasi aus diesem regulatorischen Rahmen heraus dann Innovation möglich sein wird. Und und das ist letzten Endes die Kunst. Und das sind zwei Forschungsrichtungen, die dort zu nennen sind. Das eine ist quasi die Forschungsrichtung von Trusted AI, also oder Trustworthy AI, sagt man, das heißt vertrauenswürdige KI, das heißt tatsächlich KI-Innovationen zu schaffen, die bei Design entsprechend vertrauenswürdig sind und auch nachweisbare Garantien über ihre Funktion und die Rahmenbedingungen erbringen können. Da steckt sehr viel Potenzial drin und das wird durch diese Regulation wird das erst möglich. Mhm. Und zweitens ist es eine KI, die unter dem Stichwort Sustainable dann segelt. Das heißt also, KI, die entsprechend nachhaltig ist. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass man sagt, es geht nicht darum, maximaler Ressourcenverbrauch ist maximaler Throughput oder und so weiter, sondern dass man sagt, wir investieren in Innovation, die es möglich macht, sinnvolle Anwendungen, die sozioökonomisch relevant sind, zu leisten und trotzdem moderat Ressourcen zu verbrauchen, sagen wir so, ja. Und da gibt es interessante Ansätze, die im Rahmen der europäischen Forschung verfolgt werden sollen. Und das halte ich für sehr spannend.
Na, haben Sie schön umschrieben, auch schön nachvollziehbar, sagen wir, die gesunde Balance zwischen technologischem Fortschritt, aber auch verantwortlichem Umgehen mit der neuen Technologie. Da würde mich nochmal interessieren zu dem Thema auch Forschungsinvest. Man vergleicht da oftmals die Regionen Europa, USA und China. Kann man da Aussagen treffen? Oftmals wird es auch in der Presse publiziert, wie hoch da der Invest im Vergleich der drei Regionen ist?
Ja, das ist ja im Grunde genommen sehr offensichtlich geworden, jetzt im Zuge des Ansturms der sogenannten Large Language Models, also der KI, so wie wir das in den letzten anderthalb, zwei Jahren sehen, Stichwort ChatGPT und ähnliche Dinge, die von OpenAI entwickelt werden, da hat man ja gesehen, dass allein die Investitionssummen in die Hardware, die erforderlich sind, um ein entsprechendes Training überhaupt machen zu können, sehr, sehr groß sind. Und, das hat also quasi eine neue Qualität erreicht in dem Sinne, dass es tatsächlich die Forschung zunehmend gehemmt wird, allein dadurch, dass wir dass allein die Investitionssummen in die Hardware schon nicht reichen. Zeitgleich ist es so, dass natürlich auch Investitionen in Forschungsprogramme weiter stattfinden müssen, damit wir dort den Anschluss nicht verlieren. Die Investitionssummen, die jetzt durch die Presse gegangen sind, auch in den USA, sind natürlich gewaltig. Und auch wissen wir, dass OpenAI natürlich bei der Entwicklung von der großen Sprachmodelle, dass sie dort an über entsprechende Budgets verfügen. Jetzt ist es nicht so, dass man für alles, was in KI-Innovation ist, eine entsprechende Ausstattung benötigt. Und es ist sicherlich auch nicht so, dass Milliarden erforderlich sind, um dort entsprechende Innovationen zu betreiben. Aber Europa muss schon eine konzertierte Investition in die Forschung tätigen, damit man entsprechend auch ein Punkt auf der Landkarte ist neben den USA und China, und indem man quasi auch KI aus Europa mit europäischen Werten und unter den Voraussetzungen und Bedingungen, wie wir das hier für richtig halten, eben auch liefern kann.
Was ich ja extrem spannend fand, war ja auch, sag mal, die Auswirkungen auf die Börse. Bisher, wie Sie beschrieben haben, sind ja vor allem die amerikanischen Tech-Giganten, auch Silicon Valley, mit Rieseninvestitionssummen zumindest nach außen immer vorangeschritten. Man hat es auch publiziert. Und dann kam ja in letzter Vergangenheit der chinesische Anbieter, der Thema KI im Bereich von Sprachmodulen anscheinend, zumindest ist in der Presse so dargestellt, wesentlich günstiger dargestellt hat im Bereich so einer, sagen wir, modularen Anwendung, dass, sagen wir, verschiedene Bereiche dann Module eingesetzt werden. Aus Forschungssicht, wie beurteilen Sie, sagen wir, die zwei Gegenpole?
Es ist ja so ein bisschen eine Kontroverse, die ich jetzt eigentlich gar nicht gerne, also ich kann sie schon gar nicht auflösen. Ich möchte jetzt nur mal kurz darstellen, damit Ihre Hörer das auch wissen. Also das Börsenbeben, das Sie angesprochen haben, entstand dadurch, dass man gesagt hat, ist Nvidia als quasi die am höchsten bewertete, an der Börse am höchsten bewertete Unternehmen weltweit wirklich so wertvoll, wenn in China entsprechende Sprachmodelle entwickelt werden können mit viel geringeren Kosten für die Hardware? Das war sozusagen die Frage, die Börse sich gestellt hat. Und dann gab es ja innerhalb einer sehr kurzen Zeit, hat ja Nvidia sehr stark an Marktwert verloren. Also das war der Effekt an der Börse. Ja, dann ist ein bisschen klar geworden, oder es ist zumindest nicht ganz klar, unter welchen Bedingungen das chinesische Sprachmodell entwickelt worden ist. Es gab Anschuldigungen aus Richtung OpenAI, dass ChatGPT sozusagen an sich genutzt worden ist, um das Training zu erfassen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist eine gewisse Spannung drin. Jetzt muss man das von zwei Seiten bewerten. Einerseits ist es sicherlich nicht so, als könnte man jetzt mit billiger Hardware genau dasselbe machen, wie OpenAI mit diesen teuren Investitionen gemacht hat. Das ist sicherlich so einfach nicht zu formulieren. Andererseits muss man natürlich sehen, dass dieses immer größer und immer mehr Rechenleistung und immer mehr Daten und immer mehr Energie, dass die KI letzten Endes für sich einfordert, auch nicht richtig ist. Das heißt, man muss das auch aus dem Blickwinkel sehen, dass man auch in Forschung investieren muss, die etwas weniger konsumiert, ja, weniger Energie konsumiert, weniger Daten braucht und so weiter. Das heißt also, anhand dieses Falls kann man letzten Endes auch die europäische KI auch sehr gut einordnen, die ja sehr stark auch darin ausgerichtet ist, genau KI zu entwickeln, die einen sinnvollen Ressourcenverbrauch hat. Und insofern ohne jetzt quasi diesen diese Kontroverse jetzt auflösen zu wollen, kann man das vielleicht ganz gut als Beispiel heran. Da ist eine gewisse Nervosität auch in dem Markt vorhanden, weil natürlich hohe Erwartungen an die KI als Innovationsmotor gestellt wird. Und das ist ein Zeichen für mich dadurch, dass man halt auch ein bisschen umdenken muss von dieser immer größer, immer mehr Daten und so weiter hin zu sinnvollen Lösungen, die entsprechend an die Anforderungen der späteren Anwendung angepasst sind. Ja, das ist also quasi, das sind so zwei Pole, der USA und China, und man kann sich sozusagen eigentlich sinnvoll dazwischen positionieren.
Ja, aber es zeigt mir auch wieder, würde ich die Wichtigkeit zum Thema KI in Industrien und auch so mal geopolitisch. Denn was Sie gerade wirklich sehr interessant aufgezeigt haben, die Unterschiede, wobei man hatte noch nicht alle Fakten auf dem Tisch gehabt, auch nicht in der Presse. Und dann ist an einem Tag sind an der Börse 500 Milliarden Euro vernichtet worden oder anders gesagt neu bewertet worden, sagen wir, aufgrund dieser Diskussion und dieser Thematik.
Absolut. Ja. Also das untermauert letzten Endes die sozioökonomische Relevanz dieser Fragestellung. Das hat sich ja quasi, muss man auch dazu sagen, in den Tagen seitdem hat sich das noch so ein bisschen eingefangen. Ja. Aber das ist, man merkt, die Märkte beobachten tatsächlich die KI-Entwicklung sehr, sehr genau. Und so eine Nachricht, die dann aus China kam, dass man dasselbe halt viel, viel billiger erreichen kann, da hat man quasi sehr stark überreagiert.
Ja. Wie würden Sie den Status quo aktuell darstellen, wo wir mit KI sind? Sind wir am frühen Anfang, irgendwo in der Mittelphase, oder wurden es noch richtige Technologiesprünge kommen oder die großen Technologiesprünge? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Es hat ja die Einführung der Large Language Models, also Stichwort ChatGPT, oder die breite Nutzbarmachung dieser Large Language Models hat ja quasi ein kleines Erdbeben ausgelöst in der Bevölkerung.
Klein ist gut.
Es hat ein Erdbeben ausgelöst in der Bevölkerung in dem Sinne, dass man plötzlich plötzlich vergegenwärtigt wurde, welche Innovationssprünge tatsächlich möglich sind. Ich meine, die Large Language Models, die gab es schon länger, aber es gab einfach diese breite Nutzbarmachung hat natürlich quasi einen sehr starken Effekt gehabt. Ja. Und da muss man schon sagen, das ist erst der Anfang, weil wir reden im Moment ja darüber, dass wir über die Large Language Models, das heißt über ein Modell, das letzten Endes ein Modell dessen ist, wie wir über die Welt reden, versuchen wir sozusagen dort Anwendungen zu schaffen, und das ist halt auch schon zu einem erheblichen Maße möglich. Dort werden weitere Wellen kommen in dem Sinne, dass in tatsächlichen industriellen Anwendungen, also Stichwort Robotik, humanoide Roboter, industrielle Roboter und ähnliches, dass dort tatsächlich ähnliche Beben ausgelöst werden. Und gerade deswegen wird eine Regulatorik erforderlich sein. Das heißt also, wenn wir heute schon gerechtfertigte Bedenken äußern bei der ungebremsten Nutzbarmachung von Large Language Models und allen den riskanten Aspekten, die damit verbunden sind, umso mehr müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wenn wir über tatsächliche Interaktion in der physischen Welt sprechen, mit Robotern und ähnlichen Dingen. Das heißt also, tatsächlich ist es so, dass im Allgemeinen, das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern im Allgemeinen wird angenommen, dass wir dort am Anfang stehen und dass wir quasi in Wellen weitere Innovationssprünge dort zu erwarten haben und natürlich mit entsprechenden Konsequenzen auch, was die möglicherweise negativen Auswirkungen dieser Technologie bedeuten.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt dann am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich denke, man hat gesehen, wie vielschichtig das Thema KI ist. im Aspekt geopolitischen Entwicklungen sieht, innerhalb der Industrien, vor allem auch Automobilindustrie, autonomes Fahren, wo betrachtet wurde, wie unterschiedlich man auch rangeht in Bezug auf Entwicklung von KI. Herr Dr. Müller hat es angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch geflossen. Wie ganzheitlich betrachtet ist das Thema? Ich denke, super spannend und es wird mit Sicherheit auch in Zukunft noch große Innovationsschübe und Technologieschübe in dem Bereich geben. Herr Dr. Müller, recht herzlichen Dank an Sie für das hochinteressante Gespräch über KI in den unterschiedlichen Bereichen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Was uns bewegt, erscheint ab dem 14. März einmal im Monat überall, wo es Podcasts gibt. In der zweiten Folge dreht sich alles um Tennis und die BMW Open, das ATP 500 Tennisturnier, das im April in München stattfindet. Mit meinem Gast Andreas Ense vom Sportmarketing schaue ich auf die Geschichte des Turniers zurück. Und natürlich verrät er uns auch ein paar spannende Fakten zum diesjährigen Turnier. Am besten gleich abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen.